Der Energieausweis, der gehört inzwischen fast zu jeder Immobilie dazu. Man hat bunte Balken, man hat Buchstaben von A bis H oder bald von A bis G. Aber trotzdem bleibt oft ein Gefühl zurück. Was sagt mir das alles eigentlich? Ist ein Haus mit Klasse C automatisch gut? Heißt eine schlechte Klasse gleich hohe Heizkosten? Und warum sind zwei Gebäude mit gleichem Energieausweis in der Praxis oft so komplett unterschiedlich? Genau darüber sprechen wir heute und wir schauen uns an, wie man Energieausweis richtig liest, warum er für Laien schnell mal in die Irre führen kann und wie Eigentümer ihn sinnvoll einordnen sollten. Und das alles erklärt mir mein Gast Alexei. Alexei, du hast gerade schon gesagt, Energieausweis, das ist ein verrücktes Thema. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber welche Rolle spielt der Energieausweis denn heute für Eigentümer und Käufer?
Ja, also in erster Linie ist der Energieausweis erstmal Pflicht für die meisten Gebäude bei Verkauf und Vermietung. Und dann soll der auch so ein bisschen eine Vergleichsgröße am Markt geben, eine erste Orientierung für den Kunden bieten, wie viel Energieverbrauch oder Energiebedarf das Gebäude hat. Und es nimmt auch tatsächlich in der Finanzierung und Regulierung von Gebäuden, also Regulierung halt mit Gesetzen zu Energieeinsparungen und so, immer mehr an Bedeutung zu.
Okay, aber warum fällt es jetzt vielen schwer, den auch richtig einzuordnen?
Ja, das sind erstmal nicht so wirklich greifbare Zahlen. Das ist relativ komplex. Das hängt dann vielleicht auch noch so ein bisschen davon ab, was für ein Energieausweis das ist. Aber grundsätzlich ist da ja halt erstmal so eine Zahl drin. Und das wird nochmal so ein bisschen eingeordnet bei Wohngebäuden in Effizienzklassen. Und dann, ja, ist das, was die meisten Kunden dann einfach wissen, habe ich ein A, habe ich ein C, habe ich ein H? Aber was das letztendlich bedeutet, finden die eigentlich gar nicht heraus, weil das steht in den Dokumenten ja nicht wirklich drin.
Okay, aber was ist denn dann der Zweck des Energieausweises eigentlich?
Ja, standardisierte Vergleichbarkeit von Gebäuden erstmal. Also alle Gebäude werden so gerechnet, als würden sie am gleichen Standort stehen in einem Energiebedarfsausweis. Und so kann ich halt Gebäude, die ähnlich sind von Kubatur, also wie sind die halt gebaut, ist ein Mehrfamilienhaus, ein Einfamilienhaus, wie groß sind die und so, dass man die einfach ein bisschen vergleichen kann. Da geht es jetzt noch nicht irgendwie darum, eine Entscheidung für eine Sanierung treffen zu können.
Na gut, das klingt jetzt bei dir, wenn du es so ein bisschen erklärst schon, dass da sehr viel theoretische Annahmen drinstecken. Deshalb vielleicht mal die Frage, wenn ich so einen Energieausweis habe, welche Aussagen lassen die jetzt daraus ableiten und welche eben auch nicht?
Das ist grundsätzlich erstmal der energetische Zustand von dem Gebäude und dann eben eingeordnet in unterschiedliche Effizienzklassen. Bei Bedarfsausweisen kann man dann auch noch zusätzlich so ein bisschen eine Einschätzung von der Gebäudehülle treffen. Dann gibt es noch eine Aussage halt darüber, wie gut ist energetisch gesehen die Heizung. Aber was ich da halt nicht sehen kann, ist, wie hoch sind meine Heizkosten tatsächlich? Wie gut ist das Gebäude saniert? Wie gut ist die Bausubstanz? Muss ich was sanieren? Muss ich nichts sanieren? Das sagt er mir eigentlich gar nicht.
Ach guck mal, da hast du mich als Laien schon ein bisschen überrascht. Du hast aber eben schon gesagt, Bedarfsausweise. Ich glaube, da können wir kurz nochmal die Kurve drehen zu, was unterscheidet denn jetzt Bedarfs- und Verbrauchsausweise genau?
Ein Energiebedarfsausweis ist immer auf Basis von einem rechnerischen Modell des Gebäudes. Das heißt, man zeichnet das Gebäude in 3D normalerweise und bekommt dann Flächen raus von Wänden, Dach, Fenster etc., die dann halt an ja kältere Räume oder ansonsten auch an Außenluft grenzen. Dann gibt man noch eine Anlagentechnik ein, heißt Lüftungsanlage, Heizungsanlage und so weiter. Und dann hat man ein theoretisches Modell. Dann steht dieses Gebäude allerdings in Potsdam und nicht in Hamburg oder in München oder sonst wo. Alle Gebäude stehen da, um die einfach alle miteinander vergleichen zu können. Ein Verbrauchsausweis ist es dann noch ein bisschen realistischer, aber auf andere Art und Weise irgendwie schwierig zu vergleichen, weil hier geht's dann tatsächlich um den Verbrauch. Man braucht 36 Monate zusammenhängende Energierechnung, wo halt dann der Verbrauch draufsteht. Die Zahl in Euro, die interessiert mich dann nicht, sondern da interessieren mich wirklich nur die Kilowattstunden, die Liter Öl oder was auch immer, da halt eben gerade verbrannt wird meistens ja noch. Und das wird dann zusammen mit der Fläche vom Gebäude ins Verhältnis gesetzt und dann kriege ich da diese Energiezahl raus. Großes Problem sind tatsächlich dann aber auch diese beiden unterschiedlichen Varianten, weil ein Verbrauchsausweis kann ich mit einem Bedarfsausweis gar nicht vergleichen. Das liegt halt vor allem daran, dass der Bedarfsausweis auf Basis von einer theoretischen Berechnung ist und der Verbrauchsausweis Nutzerverhalten berücksichtigt.
Das habe ich jetzt schon mal verstanden und das finde ich auch einigermaßen kurios, weil ich dachte schon, man könnte mehr daraus ableiten. Aber da sag mir mal, wo wir schon beim Thema Unterschiede sind, welche Unterscheidungen gibt es dann eigentlich noch?
Beim Bedarfsausweis kommt es extrem darauf an, von wann der Bedarfsausweis ist und wie der berechnet wurde, weil bis Ende 2023 durfte man sich die Normen aussuchen. Also da gibt es dann zwei Normen, von denen man aussuchen durfte. Die eine ist halt neuer, die andere ist älter. Und ab Anfang 2024 musste man dann die neue Norm benutzen. So, und weil das halt der Fall ist, hat man jetzt den Fall, dass Energieausweise, die vor 2024 erstellt worden sind, alle nach der alten Norm erstellt sind. Größtenteils, ist nicht 100%, aber schon 90-95%, würde ich mal sagen. Und ja, ab 2024 sind dann natürlich alle 100% nach der neuen Norm erstellt. Die neue Norm ist nur leider für die Bewertung des Gebäudes grundsätzlich deutlich schlechter und da kann man schon mal bis zu 100% höhere rechnerische Energie, Endenergiebedarfe erreichen.
Okay, also kann mein Gebäude sich im Zeitablauf ja hier deutlich energetisch verschlechtert haben, wenn ich das mal vor 10 Jahren gemacht habe und jetzt wieder.
Genau, und das ist tatsächlich auch bei uns in der täglichen Arbeit immer mal wieder ein Problem, weil man das schwierig dem Laien erklärt bekommt, dass das Gebäude dann im Extremfall ja sogar nach einer Sanierung, wenn er sein Dach saniert hat, leider in der Energieklasse schlechter ist als vorher.
Und das war ja vom Kunden vermutlich nicht beabsichtigt. Aber
dann nein, sicherlich nicht. Aber ja, da trifft Theorie auf Praxis. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig zu erläutern, das muss man schon sagen.
Dann gehen wir da aber mal rein, weil ich finde, du hast ja auch schon gesagt, es gibt ja ein paar Angaben auf so einem Energieausweis, die habe ich als Laie immer parat. Und die ich kenne, ist auf jeden Fall die Effizienzskala, also A bis H. So, wie ist die denn jetzt dann eigentlich zu lesen?
Ja, also Stand heute ist es in Deutschland so, dass diese Skala von A bis H geht und die wird aktuell nach dem Endenergiebedarf eingegliedert. Was ist der Endenergiebedarf? Das ist im Prinzip das, was du bezahlst. Also wenn du eine Wärmepumpe hast, dann bezahlst du den Strom, das ist nur Strom. Wenn du Gas hast, bezahlst du dein Gas und so weiter. Warum ist das sehr relevant? Gerade für diesen Fall, du installierst eine Wärmepumpe, verringerst du den Endenergiebedarf, obwohl du nichts am Gebäude änderst, extrem. Und wenn man das tut, tut man das halt so um Faktor 3 bis 4. Dieser Faktor 3 bis 4 ist eben die Jahresarbeitszahl. Ich habe ein Haus, was 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter ein Jahr vorher hat. Ich baue eine Wärmepumpe ein mit einer Jahresarbeitszahl von 3, dann habe ich auf einmal nur noch 33 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, nur weil ich die Wärmepumpe eingebaut habe. Und jetzt wird man da tatsächlich auch was dran machen. In Zukunft wird nämlich der Primärenergiebedarf dann die relevante Größe sein.
Was ist denn bitte jetzt der Primärenergiebedarf dann im Vergleich?
Der Primärenergiebedarf berücksichtigt dann die Vorkette vom jeweiligen Energieträger. Bedeutet, der Energieträger muss ja irgendwie zum Haus gelangen.
Also Strom zum Beispiel für die Wärmepumpe, der muss zum Haus kommen und das wird dann mitbewertet. Oder wenn ich Gas habe oder wenn ich Flüssiggas habe oder wenn ich Heizöl brauche oder wie?
Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist halt noch der Primärenergiebedarf. Da wird halt nur der nicht erneuerbare Primärenergiebedarf berücksichtigt. Alles, was erneuerbar ist, wird hier mit null berücksichtigt. Wenn ich also erneuerbaren Strom immer mehr in das Stromnetz bringe, dann verringert sich der sogenannte Primärenergiefaktor. Das ist der Faktor zwischen Endenergie und Primärenergie.
Also bei Endenergiebedarf, das fand ich wenigstens halbwegs intuitiv, weil ich konnte es lesen. Beim Primärenergiebedarf wird es ja auf jeden Fall jetzt nicht gerade deutlicher für Laien, oder?
Nee, deutlicher wird das nicht. Und Ja, bei manchen Energieträgern muss man es auch wirklich selbst den Nichtlaien schon erklären, was man damit politisch bewirken will, was man mitnehmen muss. Der Primärenergiebedarf ist einfach der Endenergiebedarf multipliziert mit einem Faktor. Und dieser Faktor liegt halt zwischen 0 und 3. Das bedeutet halt auch einen riesigen Sprung auf dieser Skala. Ist aktuell nicht schlimm, weil aktuell ist das nicht der relevante Bedarf. Kann aber in Zukunft interessant werden. Es wird vermutlich auch darauf hinauslaufen, dass wir diese Faktoren immer mal wieder anpassen. So war es zumindest in der Vergangenheit. Vor allem betrifft das natürlich unseren Strom, weil Strom wird immer mehr erneuerbar und entsprechend sinkt dieser Primärenergiefaktor immer weiter.
Aber wo werden Energieausweise aus deiner Sicht denn am häufigsten falsch interpretiert, wenn du jetzt in der Praxis mit den Leuten sprichst?
Ich habe es eben gerade schon mal kurz angeschnitten. Die Effizienzklasse korreliert leider nicht unbedingt immer direkt mit dem Heizverbrauch. Das hat relativ viele Gründe. Es sind teilweise halt theoretische Berechnungen, teilweise sind es wirklich Verbräuche, dann liegt es näher da dran. Aber dann ist halt auch noch ein relevanter Punkt, dass nur weil ich den Energiebedarf senke, ich ja nicht zwingend meinen Heizverbrauch senke, wenn ich gleichzeitig auch noch den Energieträger wechsle, weil die haben halt sehr unterschiedliche Preise. Man kann die Gebäude miteinander vergleichen, aber halt nur in Grenzen. Ich kann ein Mehrfamilienhaus nicht mit einem freistehenden Einfamilienhaus vergleichen, weil die Kubaturen einfach ganz unterschiedlich sind. Ich glaube, was man mitnehmen muss, ist der Energieausweis. Ja, ist nicht so das zweckmäßige Tool, um bewerten zu können, ob ich jetzt da halt was am Gebäude tun muss oder nicht. Man kann, wenn man einen Energiebedarfsausweis hat, tatsächlich sogar auch so ein bisschen eine Einschätzung über die Gebäudehülle noch treffen. Da ist nur leider das Problem, man trifft diese Einschätzung immer über die komplette Gebäudehülle ein und nicht über einzelne Bauteile.
Okay, also daraus später abzuleiten, wo es Sanierungsbedarf gibt, dann nehme ich dem schon mal, das ist gar nicht so einfach. Welche Faktoren bleiben im Energieausweis denn jetzt eigentlich unberücksichtigt?
Ja, Standortfaktoren des Gebäudes auf jeden Fall, weil, wie hatten wir schon mal darüber gesprochen, die Gebäude stehen beim Bedarfsausweis immer alle in Potsdam. Tatsächlicher Wohnkomfort ist halt auch so ein bisschen ein Thema. Das bezieht sich jetzt vor allem auf den Verbrauchsausweis, weil tendenziell ist es halt immer so, wenn jemand ein älteres Gebäude hat, was noch nicht so saniert ist, dann verhält er sich nicht so sehr wie der Normnutzer. Heizt nicht alles auf 20 Grad, sondern heizt halt viele Räume auch nicht so stark, weil man halt Angst vor hohen Energiekosten hat. Dann natürlich, ne, wenn Sanierungen gemacht worden sind, ich kann ja keine Aussage darüber treffen, ob die jetzt qualitativ hochwertig gemacht worden sind oder nicht. Da werden halt dann Annahmewerte für mein saniertes Dach, meine neue Heizungsanlage genommen. Ob die Heizungsanlage dann richtig läuft oder ob mein Dach luftdicht ist, das sehe ich im Energieausweis nicht. Und zukünftige Sanierungspotenziale kann man halt auch nur so bedingt ablesen.
Die Maßnahmen, die da drin stehen, sind ja auch meistens relativ allgemein gehalten. Also sind ja meistens ein Einzeiler, wenn überhaupt.
Genau, genau. Du hast im Prinzip in deinem Energieberatungsprogramm hast du so Bobbles und die Bobbles, die groß sind, die kannst du dann kleiner machen und dann nimmst du natürlich die low-hanging fruits und schreibst dann das da irgendwie rein. Aber was das jetzt bei dir für Energieeinsparungen bewirkt und was du genau umsetzen sollst, das steht da ja überhaupt nicht dran.
Welche Maßnahmen wirken die sich denn jetzt typischerweise auf den Energieausweis aus, wenn ich es danach mal ausrichten möchte?
Dämmung der Gebäudehülle, also von Kopf bis Fuß des Gebäudes, Dach bis Kellerdecke, Austausch von Heizungsanlagen, Austausch von Fenstern, Wechsel vom Energieträger, das ist das Thema der Wärmepumpe, was wir gerade eben schon mal besprochen haben.
Aber jetzt hattest du ja eben schon gesagt, das muss, wenn ich eine Einzelmaßnahme mache, nicht immer heißen, dass ich dadurch am Ende aufgrund vieler Möglichkeiten und aufgrund vieler Punkte meine Effizienzklasse auch verbessert. Aber warum ist das jetzt so? Also warum führen einzelne Maßnahmen nicht immer zu einer deutlich besseren Klasse?
Ja, ich würde das mit so einem plakativen Beispiel mal versuchen zu erklären. Das Gebäude ist in dem Beispiel ein Eimer. Der Eimer hat Löcher und jetzt macht es halt einen Unterschied, ob ich ein kleines Loch stopfe, ob ich ein großes Loch stopfe, aber das Verhältnis ändert sich immer. Immer wieder, weil wenn ich das große Loch gestopft habe, dann ist ein anderes Loch groß. Das heißt, wirklich richtig gut kriege ich das Gebäude, wenn ich alles halt auf den technischen Stand bringe und dann haben die halt natürlich die Gewerke des Gebäudes einen unterschiedlichen Einfluss. Grundsätzlich kann man sagen, die Heizungsanlage spielt dabei schon eine sehr, sehr starke Rolle, besonders wenn man eine Wärmepumpe installiert.
Jetzt komme ich ja aus einer Welt, wo man sich einfach verschiedene Gebäude anschaut, sich die Energieausweise zeigen lässt, die nebeneinander legt und jetzt versucht, irgendwas da herauszufinden, welches jetzt besser ist oder schlechter oder was auch immer. Jetzt habe ich unserem Gespräch entnommen, so richtig sinnvoll ist der Ansatz wahrscheinlich nicht, aber wann reicht der Energieausweis als Orientierung denn dann wirklich aus?
Wenn man Gleiches mit Gleichem vergleicht, heißt ein möglichst ähnliches Gebäude, ich vergleiche nicht ein Einfamilienhaus freistehend mit einem beidseitig angebauten Gebäude, also einem Mittelreihenhaus beispielsweise, das kann ich einfach nicht miteinander vergleichen. Und dann ist der andere Punkt, möglichst halt gleiche Energieausweise. Das heißt, da gibt es dann einen Unterschied zwischen dem Energieausweis nach der neuen Norm, das ist die DIN 18599, steht immer auf dem Energieausweis auf der zweiten Seite drauf, da ist dann ein Kreuz gemacht. Oder es gibt dann noch den Bedarfsausweis nach DIN 4108, 4701, das ist eine Normkombination, das ist der ältere. Und dann gibt es den Verbrauchsausweis. Bei dem ist die zweite Seite leer und die dritte Seite beschrieben. So, und beim Bedarfsausweis grundsätzlich die zweite Seite beschrieben, dritte Seite leer. Und dann kann man mal so grob eine Einschätzung treffen.
Ich glaube, jeder, der das hört, kann dem entnehmen, dass du für eine Sanierung oder für die Planung einer Sanierung jetzt nicht nur auf den Energieausweis schaust und denkst, damit bin ich jetzt zufrieden. Also in welchen Fällen braucht es jetzt eine weitergehende Beratung?
Genau, also hast du schon ein Beispiel genannt, ne? Wenn ich jetzt davor stehe, ein Bauteil zu sanieren, weil es nicht mehr gut ist oder weil ich meinen Wohnkomfort erhöhen will, weil ich vielleicht auch meinen Energieausweis verbessern will. Allgemein, wenn halt größere Investitionen anstehen, ne? Wenn man vielleicht sogar eine geförderte Sanierung haben will, dann braucht man halt einfach weiterführende Beratung. Also das kann dann halt auch bedeuten, ich möchte eine Wertsteigerung erreichen, aber das gibt ja alles der Energieausweis nicht.
Gerade bei dem Thema Effizienzklassen, da gucken natürlich immer sehr viele drauf. Das finde ich dann wirklich irgendwie spannend, dass das vielleicht gar nicht so der erste Blick ist, den man da haben sollte. Aber auf was sollten Eigentümer denn beim Blick auf den Energieausweis jetzt besonders achten?
Das Dokument ist kein Beratungsinstrument. Also nur weil das Gebäude jetzt hier schlecht ist, muss ich nicht einfach irgendwas sanieren, sondern gezielt halt, da muss man sich das den Beutel genauer angucken, was eben zu sanieren ist. Das Beispiel des Eimers mit Löchern. Und dann schaut man sich natürlich trotzdem aber halt den Primärenergiebedarf an, den Endenergiebedarf an und guckt halt, wie sich das so einordnet und was, das habe ich ja eben schon mal ein bisschen ausgeführt, das für ein Ausweis ist und wie nah der an der Realität ist. Also ein Verbrauchsausweis ist in der Regel näher an der Realität als eben ein Bedarfsausweis. Wenn jetzt allerdings der Eigentümer wechselt, ist der bedingt aussagekräftig, weil jeder heizt irgendwie ein bisschen anders. Hängt natürlich davon ab, wer dann da drin wohnt, Familie, ein, zwei Leute und so weiter. Grundsätzlich ist es halt einfach eine Einordnung und keine Bewertung. Und so zur Einordnung, wichtiger Punkt bei Bedarfsausweisen ist halt, dass man noch so ein bisschen so grob halt, wie gesagt, eine Aussage treffen kann über die Gebäudehülle. Das ist auf der zweiten Seite des Bedarfsenergieausweises energetische Qualität der Gebäudehülle. So, und da kann man dann, je nachdem, was da für ein Wert steht, kann man da so ein bisschen eine Aussage treffen.
Das packen wir tatsächlich dann einfach mal in die Shownotes, weil ich glaube, das sind relativ viele Kommastellen und irgendwelche Abkürzungen dabei.
Genau.
Aber was würdest du denn sagen, was ist so dein Fazit? Welches Dokument braucht man denn dann eher, wenn man jetzt sagt, man sollte sanieren oder man will sanieren? Worauf sollte man dann gehen? Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich dazu beraten lassen, wie ich sanieren sollte und mein Energieausweis reicht nicht, was ist denn das Nächste, was man dann machen sollte?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ist ein Sanierungsfahrplan schon mal sinnvoll. Also ein ISFP zu machen oder halt auch einen anderen Energieberatungsbericht.
Vielen Dank, Alexei, für deine Zeit. Und wir glauben jetzt einfach mal nicht blind allem, was auf dem Energieausweis steht. Denkt ihr,
das ist immer gut.
Also, kommen wir doch zu den OBIO Takeaways. Der Energieausweis, der ist Pflicht, aber eben kein Urteil. Es ist ein gesetzliches Pflichtdokument und auch ein Vergleichsinstrument, aber kein Beweis für Qualität, Kosten oder Sanierungsbedarf, auch wenn man das oft so denkt. Die Effizienzklasse, die entspricht nicht den Heizkosten. Das heißt, A bis H sagt nichts Verlässliches über reale Verbräuche oder Kosten aus. Preise, Nutzerverhalten und Energieträger, die spielen eben eine entscheidende Rolle. Da kommen wir auch zum Thema Theorie versus Realität. Also der Bedarfsausweis ist ein theoretisches Rechenmodell. Der Verbrauchsausweis, der bezieht sich auf vergangenes Nutzerverhalten. Beides ist nur eingeschränkt vergleichbar. Dazu haben wir verschiedene Normen und die verzerren auch Vergleiche. Das heißt, es gibt immer wieder neue Berechnungsregeln und die können Gebäude rechnerisch schlechter machen, in Anführungszeichen, obwohl sich real eben nichts verschlechtert hat, vielleicht sogar Nachsanierung. Gebäude sind Systeme. Das heißt, Einzelmaßnahmen verbessern nicht automatisch die Effizienzklasse. Entscheidend ist das Zusammenspiel von Hülle, Technik und Energieträger. Vergleiche nur Gleiches mit Gleichem. Das ist auch so ein Punkt. Das heißt, gleicher Gebäudetyp, gleicher Energieausweis, gleiche Berechnungsnorm. Dann kann ich zumindest mal die beiden Gebäude irgendwie vergleichen. Was aber fehlt im Energieausweis, sind Wohnkomfort, Ausführungsqualität, der Standort, Sanierungspotenziale und echte Wirtschaftlichkeit. Ein richtiger Umgang ist also, den Energieausweis zur Einordnung zu benutzen, aber nicht zur Bewertung. Und den wirklich mal zu lesen, statt einfach nur auf die Effizienzklasse zu schauen und die zu glauben. Ausgangspunkt ist der, aber keine Entscheidungsgrundlage. Da müsste man eher Richtung Sanierungsfahrplan gehen. Der Energieausweis zeigt also, wo ein Gebäude grob steht und nicht, was sinnvoll als nächstes zu tun ist. Diese Antwort beginnt eben erst mit einer fundierten Beratung. Das war's aber für heute. Ich hoffe, euch hat das auch ein bisschen geholfen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.